Radio 1.
Im Osten der Demokratischen Republik Kongo herrscht seit mehr als 30 Jahren, ja, wie soll man es nennen, ein kriegsähnlicher Zustand und jetzt offensichtlich aktuell so stark, dass auch der Rest der Welt wieder mal davon Kenntnis nimmt. In den letzten Tagen ist die Situation weiter eskaliert. Hunderttausende sind mittlerweile auf der Flucht. Die kongolesische Armee liefert sich dabei schwere Kämpfe mit der Rebellenmiliz M23, die laut UN-Berichten vom Nachbarland Ruanda unterstützt wird. M23 hat inzwischen die strategisch wichtige Stadt Goma eingenommen und bei dem Konflikt geht es neben wertvollen Rohstoffen auch um Konflikte, die bis in die Kolonialzeit zurückreichen. Das wollten wir eigentlich mit Jakob Kerstan besprechen. Er ist Leiter des Auslandsbüros Demokratische Republik Kongo der Konrad-Adenauer-Stiftung, eben da im Kongo. Aber gestern musste er aufgrund der kriegsähnlichen Zustände offensichtlich auch fliehen. Guten Tag, Herr Kerstan, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie aus Johannesburg.
Warum mussten Sie quasi aus dem Kongo fliehen?
Bei mir hat es neben sicherheitstechnischen Gründen auch ganz einfache logistische Gründe. Am Dienstag gab es auch in der Hauptstadt Kinshasa Proteste, Plünderungen gegen westliche Botschaften und auch afrikanische Botschaften. Und da waren wir leider als Konrad-Adenauer-Stiftung als auch als Kollateralschaden betroffen, wie viele andere auch, Privatgebäude, Supermärkte. Und dementsprechend bin ich auch gekommen, um hier IT-Materialien wieder einzusammeln.
M23 hat erklärt, dass der Regierungssturz in Kinshasa das klare Ziel ist. Was ist denn das für ein mehrere Jahrzehnte währender Konflikt?
Also der Konflikt ist recht kompliziert, wie Sie schon gerade gesagt haben. Der geht bis auf den Genozid in Ruanda zurück. Damals sind nicht nur viele von den Opfern, sondern auch viele von den Tätern in den Ostkongo geflüchtet. Die damalige Rebellenbewegung unter Kagame, der jetzige Präsident des Kongos, hat die Hutu-Täter vertrieben. Die haben im Ostkongo Zuschlupf gefunden und haben sich danach in Rebellengruppen organisiert und finden dort teilweise bis heute Unterschlupf. Dadurch, so die offizielle Lesweise, fühlt sich Ruanda bedroht, da der Staat überworfen werden sollte. Und das ist die offizielle Begründung, ohne es jedoch mit Soldaten und Logistik zuzugeben, warum Ruanda sicherheitspolitische Interessen im Ostkongo verfolgt und die Rebellenbewegung M23 unterstützt.
Mhm. In welche Rolle spielen dabei die Hutu und die Tutsi?
Also die M23 ist eine Tutsi-Rebellenbewegung, die gegen die ehemaligen aus dem Völkermord entstandenen Rebellen, die sogenannten FDLR, unter anderem Hutu, Miliz kämpft. Allerdings muss man dazu sagen, dass es auch noch 100 weitere Rebellengruppen im Ostkongo gibt. Das macht den Konflikt noch mal deutlich komplizierter.
Mhm. Was hat denn zu der aktuellen Eskalation geführt? Ich habe ja die Rohstoffe schon erwähnt. Ist das jetzt ein virulent entflammter Kampf darum oder worum geht es?
Also wenn man die Lage verfolgt hat in den letzten Jahren, 2021 hat Ruanda wieder begonnen, die M23 militärisch zu unterstützen. Und seitdem haben sie in der Region Nord-Kivu, von der Goma die Provinzhauptstadt ist, immer mehr Gebiete eingenommen. Es war jetzt sicherlich ein Momentum vorhanden. Das Afrika-Department in den USA ist noch nicht neu besetzt. Die Weltlage ist sehr kompliziert. Viele westliche Mächte sind mit anderen Konflikten, mit anderen Themen beschäftigt. Und das war sicherlich für Ruanda ein Momentum, jetzt erneut mit der M23 sozusagen auf Goma vorzumarschieren. Mhm. Da muss es vielleicht wichtig zu erwähnen, dass 2012, 2013 die Stadt schon einmal durch genau die gleiche Miliz eingenommen wurde. Damals gab es starken diplomatischen Druck. Ruanda wurden die Entwicklungsgelder beispielsweise gekürzt und anschließend hat sich die M23 tatsächlich wieder zurückgezogen aus Goma.
Mhm. Ich wollte fast schon fragen, auf welcher Seite stehen wir, aber das fand ich dann doch zu Wohlfall, die Frage. Trotzdem, wie beurteilen Sie diesen Konflikt? Gibt es da quasi einen eindeutig Hauptverantwortlichen?
Also, was im Kongo gerne vergessen wird, es liegt natürlich auch Schuld bei der kongolesischen Armee und den Sicherheitskräften, da die Regierung nicht in der Lage ist, für Sicherheit im Ostkongo zu stehen. Dadurch kann dieses Vakuum ja erst durch die Rebellengruppen ausgefüllt werden. Hauptschuldiger in dem aktuellen Konflikt ist sicherlich aber Ruanda, die mit der Unterstützung der M23 klar die territoriale Integrität des Kongos verletzen. Und das muss auch von uns als Deutschland, von der Europäischen Union klar angesprochen werden. Und Ruanda muss dazu gedrängt werden, die Unterstützung für die M23 schnellstmöglich einzustellen.
Die Rede ist von bis zu 400.000 Vertriebenen und 7 Millionen Binnenflüchtlingen. Was sind denn das für Zustände? Also zusätzlich zu den Vergewaltigungen, Plünderungen und Angriffen auf medizinische Einrichtungen, von denen auch immer die Rede ist.
Ja, das ist leider eine humanitäre Katastrophe, von denen wir in Deutschland leider zu wenig wahrnehmen. Die hat sich allerdings in den letzten Jahren immer weiter verschlimmert und ist jetzt darin geendet, dass die Stadt Goma auch eingenommen wurde, wo die aktuellen 400.000 Flüchtlinge, viele von denen Zuflucht gesucht haben und sich die aktuelle Situation humanitär noch einmal verschlechtert hat.
Gibt es aus Ihrer Sicht die Möglichkeit für irgendeinen internationalen Staat dort zu vermitteln und da einzuschreiten?
Es sind bereits mehrere Staaten auch militärisch auf Seiten Kongos in der Region gewesen. Auf diplomatischen Wege wurde von der Afrikanischen Union Angola als Vermittler benannt und hat auch probiert, Friedensgespräche zum Erfolg zu führen. Das ist leider im Dezember gescheitert. Allerdings muss jetzt ganz klar auch Deutschland und die Europäische Union stärkeren Druck auf Ruanda ausüben. Die Bundesregierung hat über das Entwicklungsministerium bereits Regierungskonsultationen für Februar abgesagt mit Ruanda. Und das sind erste richtige Schritte, dort Druck auszuüben. Allerdings ist das noch nicht ausreichend.
Und wer kann auf Ruanda einwirken? Also das Land hat ja keinen insgesamt allzu guten Ruf. Also der Präsident regiert seit 25 Jahren und ihm werden Unterdrückung der Opposition, der freien Medien und autoritärer Führungsstil und Manipulation von Wahlen vorgeworfen. Das klingt jetzt nicht so, als ob der Mann ansprechbar ist in Bezug auf die Konflikte.
Da muss ich Ihnen leider teilweise widersprechen, weil Ruanda sich auf diplomatischem Wege sehr geschickt verkauft. Es gab ja auch beispielsweise unter anderem mit dem Vereinigten Königreich Gespräche über Migrationsabkommen. Paul Kagame ist sein Ansehen auf internationaler Ebene extrem wichtig. Es gibt beispielsweise auch eine Partnerschaft mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Also es bestehen durchaus viele Gesprächsfäden auch in die ruandische höchste Regierungsebene hinein.
Gibt es aus Ihrer Sicht Hoffnung auf Besserung in baldigster Bälde?
Also wenn man im Kongo länger ist, dann darf man die Hoffnung nicht verlieren. Und ich appelliere an die Menschlichkeit und ich appelliere auch an uns als Westen, uns treu zu bleiben und die Menschen im Ostkongo nicht zu vergessen, weil uns ansonsten sehr viel Heuchelei vorgeworfen wird. In vielen anderen Konflikten verurteilen wir das Verletzen territorialer Integrität. Man ist da an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erinnert. Und um uns treu zu bleiben, um uns gerecht zu wirken, um auch in der Welt Ansehen zu behalten, ist es extrem wichtig, dass wir da klar auf Ruanda einwirken.
Über die humanitären und kriegsähnlichen Zustände im Osten der Demokratischen Republik Kongo haben wir gesprochen mit Jakob Kerstan, Leiter des des Auslandsbüros Demokratische Republik Kongo, der Konrad-Adenauer-Stiftung, derzeit in Johannesburg. Jetzt haben wir es. Danke. Ich wünsche Ihnen, soweit es geht, ein angenehmes Wochenende. Danke, Herr Kerstan.
Danke Ihnen. Tschüss.